Femsplaining, der Podcast.
Hallo Alina.
Hallo Nasti.
Wir sind seit langem wieder zusammen hier.
Ich frage mich, wie oft man ein Comeback starten kann, so wie wir. Ich glaube, es ist locker schon das dritte Mal, dass wir uns mit einem Wir sind wieder da irgendwie melden. Aber Stimmt. Uns gibt es auf jeden Fall immer noch.
Ja.
Und wir haben jetzt auch einfach, also es gab auch unterschiedliche Lebenssituationen, weil Nasti hat zum Beispiel jetzt auch in den vergangenen Monaten nicht in Leipzig gewohnt. Du warst ja viel unterwegs in der Weltgeschichte, in Madrid und in Berlin. Und jetzt haben unsere Wege aber beide wieder nach Leipzig gefunden. Das heißt also, ab jetzt gibt es auch wieder ein bisschen regelmäßigeren Content. Und
ist auch ein bisschen einfacher, wenn wir beide am selben Ort sind, um aufzunehmen. Also wir haben uns schon überlegt, so, was machen wir, wie machen wir es online? Und ja,
jetzt ist auch eine Frage, die bis heute nicht geklärt ist. Ist auch egal. Ich weiß, dass so alle Podcastenden da draußen halt in verschiedenen Orten gefühlt aufnehmen. Wir wissen es nicht, ist egal. Wir sitzen jetzt auch wieder richtig schön oldschool in der WG, in der wir damals zusammen gewohnt haben. Also ich finde, so hat das auch alles seine Richtigkeit irgendwie. Ja. Genau. Aber ja, dann haben wir uns tatsächlich vor einer Weile schon zum Brainstormen getroffen. Und ich muss sagen, ich bin überrascht, könnte man schon sagen, davon, wie spot on unsere Themenwahl war, die wir von der Zeit getroffen haben und die jetzt gerade aber hotter than ever ist oder noch aktueller denn je. Weil wir damals nämlich schon gesagt haben, wir würden gerne über die MeToo-Bewegung sprechen.
Ja, und vor allem habe ich jetzt selbst in der Recherche noch mal ganz viel gelesen, dass super viele Leute jetzt wieder auch so Rückblicke machen. Und es gibt heute wie sonst nie viele Fälle, über die wir sprechen können. Mhm. Und aber wir hatten letztens ein Treffen, haben so ein bisschen geplant. Denn auch wenn keine neuen Folgen kommen, wir sind trotzdem im Hintergrund immer am Planen. Und am Machen, also schon ein bisschen. Mhm. Und da haben wir gleich gemerkt, okay, darauf haben wir am meisten Bock, das passt richtig gut, das wollen wir machen.
Ja, einfach weil es auch so eine, also natürlich einerseits, also MeToo ist jetzt 5,5 Jahre her, dass das so richtig losgegangen ist. Also bietet sich natürlich auch an, dass man sagt, so 5 Jahre MeToo, was ist da eigentlich passiert? Aber wir haben ja auch selber gesagt, so das ist eine Frage, die uns selbst beschäftigt. Was hat MeToo eigentlich gebracht bis jetzt? Weil man hat jetzt in diesen Jahren sehr viel immer so an der Seite vor allem auch mitbekommen, so nach dem Motto, es gibt jetzt den Fall Mockridge zum Beispiel, ne, darüber hatten wir ja auch viel im Podcast geredet und dass man aber dann doch selten, also man hat es dann auch zum Teil immer wieder aus den Augen verloren und gerade eben was Strafen und Konsequenzen angeht, haben wir erstaunlich wenig mitbekommen, dass man sich nämlich fragt so, ey, was hat MeToo denn eigentlich wirklich gebracht?
Vor allem kommt die Aufmerksamkeit ja immer gefühlt zum Zeitpunkt, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, okay, eigentlich ist es jetzt wieder zu spät, weil wir sprechen über die Fälle und wir sprechen nicht, also weißt du, was ich meine? Also wir dann kommt wieder MeToo, okay, es gibt den Fall so und so.
Über Einzelfälle und, meinst du, oder?
Genau, was, also und diese Einzelfälle stehen ja hinter einem kompletten System, aber wir, also ich habe das Gefühl, dass so diese große mediale Aufmerksamkeit oder auch so im Bewusstsein kommt dann erst, wenn die Betroffenen schon quasi gesprochen haben, weil ich meine, in den letzten 6 Jahren MeToo, weißt du, was ich meine? Also so kommen immer wieder gefühlt dieselben Fälle auf, aber das, also das werden wir gleich nochmal erörtern, was ich meine, aber deswegen frage ich mich, wo sind die Konsequenzen, wenn man so weitermachen kann?
Mhm. Also nach dem Motto, stimmt, es gibt schon öffentliche Aufmerksamkeit und dann passiert oft nichts und was bringt dann MeToo für nachhaltige Veränderung oder
ja was und was okay. Also genau, ja, weil man will ja Konsequenzen für Täter schaffen, mhm, und irgendwie schaffen es Täter immer wieder dieselbe Scheiße zu machen, weißt, also aber das war ich noch ein paar Gedanken auf jeden Fall.
Ja, das stimmt. Ja, also bei der Recherche war ich auch wirklich so krass, viele Sachen, die ich schon irgendwie schon wusste, aber gar nicht mehr so präsent hatte, vor allem wie viele scheiß Typen es eigentlich so gibt da draußen, ehrlich gesagt. Also ich war wirklich überrascht, ich war so, ach nee, nicht der auch noch. Stimmt, der war ja auch noch dabei. Also es ist wirklich so eine Ansammlung, eine Flut an Namen ist mir da entgegengeschwallt. So.
Lustig, aber, weil ich dachte eher so, okay krass, das sind jetzt 4, 5 Männer, die so bekannt sind, die auch so in Fällen, die man kennt, aber jeder gesunde Menschenverstand sagt dir, okay, das sind auf jeden Fall nicht alle Menschen, die sowas schon mal gemacht haben, weil Machtmissbrauch gibt's viel und an vielen Orten, weißt du, was ich meine? Aber so richtig öffentlich,
aber ich finde,
kennt man nicht viele.
Ja, man, vor allem auch nur aus bestimmten Industrien und Branchen, ne? Also die Hauptfälle, die man kennt, sind eben aus der Filmbranche eigentlich, ja, oder aus dem Showgeschäft,
so, genau, Showbiz. So Showmedien.
Das stimmt. Das sind jetzt so die ersten, ja, das sind so die ersten Namen, die da fallen. Aber vielleicht können wir einfach mal beginnen. Ich glaube nämlich schon, dass da sehr, sehr viele Namen, dafür, dass man ja nur in einem kleinen Pool an Menschen unterwegs sind, sind es schon, finde ich, sehr viele Namen, die da schon gefallen sind im Zuge der MeToo-Bewegung.
Okay, ich bin gespannt, wen du meinst oder was du meinst.
Ja, ich hoffe, ich kriege die alle heute zusammen. Ich kann auch mal eine Liste sonst zusammenstellen. Das war auf jeden Fall sehr belastend. Also, naja.
Aber meinst du weltweit, deutschlandweit, Amerika?
Also vor allem die USA, weil da habe ich halt...
Okay, ich hatte Fokus Deutschland gemeint gerade.
Ja. Ah, okay. Ja, gut. Okay, das stimmt. Ja, weil ich weiß nicht, also hast du eine Ahnung, wo MeToo als Begriff oder als Wort so zuerst aufgetaucht ist oder woher das eigentlich kommt?
Ja, also das Ding ist, ich habe schon mal dazu recherchiert auf jeden Fall und es gab auch eine Weile eine Diskussion darüber, dass das ja durch die Schauspielerin Alyssa Milano kam, auch diesen Hashtag, und dass der zu ihr zurückgeführt wird, aber das gar nicht so stimmte.
Genau, ja.
Und genau, also der Name, der da so direkt natürlich in den Kopf kommt, ist Harvey Weinstein und die Vorfälle von ihm.
Ja, ich finde auch, also das sind ja auf jeden Fall auch so die Namen, die so um MeToo herum kursieren. Aber so das erste Mal, dass dieser Begriff überhaupt aufgekommen ist, war im Kontext von 2006 von der Bürgerrechts- und Menschenrechtsaktivistin Tarana Burke. Und die hat diesen Begriff eben geprägt. Also sie ist eigentlich die Gründerin von Hashtag oder von MeToo, jetzt erstmal so an sich. Und sie hat eben diesen Begriff zum ersten Mal benutzt, um eben Frauen, vor allem POC-Frauen, Mut zu machen, dass sie über ihre Erfahrung mit sexualisierter Gewalt eben sprechen können. Und hat so ein bisschen für so einen offenen und empathischen Umgang miteinander geworben. Also es ging Tarana Burke?
Ja.
Also wirklich einfach eine Aktivistin. Eine und eben auch Überlebende von sexualisierter Gewalt. Genau. Und es ging eben vor allem ihr darum, dass man halt diesen empathischen Austausch miteinander findet mit MeToo, dass Frauen sich irgendwie miteinander solidarisieren. Und genau, das war 2006. Und dann, ging 2017 eigentlich erst MeToo richtig viral. Und das hatte dann eben mit den Harvey Weinstein-Recherchen von der New York Times zu tun. Und in diesem Artikel, den sie geschrieben haben, haben verschiedene Mitarbeitende und auch die bekannteste wäre halt die Schauspielerin Ashley Judd, haben eben den Filmproduzenten Harvey Weinstein der sexuellen Übergriffe und des sexuellen Missbrauchs beschuldigt. Und diese Recherche ging komplett durch die Decke. Also es gab dann wirklich Mengen noch an weiteren Betroffenen. Dieser Artikel hat auch einen Pulitzerpreis gekriegt und hat eben dann auch dafür gesorgt, dass Harvey Weinstein vor Gericht ja dann auch gestellt wurde. Genau. Also, und was er eben nämlich auch aufgedeckt hat, dass es eben nicht nur um diese natürlich geht es um diese Übergriffe, aber eben auch an ein System eben von Machtmissbrauch, weil Harvey Weinstein noch gedeckt wurde, über 30 Jahre lang. Also es sind wirklich, ne, so viele Betroffene haben sich angesammelt in diesen 30 Jahren. Es war einfach komplett wild. Genau. Und da gab es so die erste Aufmerksamkeit eben für sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch, glaube ich, in diesem Ausmaß, würde ich mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen. Das war im Oktober 2017 und ein paar Tage später hat dann eben die Schauspielerin Alyssa Milano auf Twitter eben gesagt so, hey, Frauen oder alle anderen Menschen da draußen, wenn ihr ähnliche schlimme Erfahrungen gemacht habt, dann teilt die hier doch bitte unter dem Hashtag MeToo. Und dann ist das alles viral gegangen. Also sie, würde ich sagen, hat so diesen letzten Funken oder den letzten Anstoß für diese Bewegung gegeben, aber sie kommt per se nicht von ihr.
Ja.
Ja, genau. Und was ich auch ganz spannend fand, war dann eben, dass wirklich noch am selben Tag, glaube ich, mehr als 200.000 Menschen da irgendwie drauf geantwortet haben, am Tag danach 500.000 weitere. und die MeToo-Bewegung ja wirklich dann auch komplett auf andere Länder ja dann auch gegangen ist. Also ich glaube, in 85 Ländern habe ich mal gelesen, dass dieser Hashtag dann auch geteilt wurde. Und es gab dann halt eben auch so länderspezifische
Anpassungen
und Übersetzungen. Ja. Genau. Im Französischen war es Balance ton porc. Also es ist irgendwie so, ich habe immer die Übersetzung gefunden, verpfeif dein Schwein. Das fand ich irgendwie auch ein schönes Bild. Ja. So nach dem Motto, ne? Ja, und um eben zum Paar zu kommen, den ich so ein bisschen angeteasert habe, also dieser Artikel um Harvey Weinstein hat ja dann einfach komplett eine Welle losgestoßen an anderen Geschichten von anderen Betroffenen und anderen Männern und anderen Tätern, die eben auch von diesem systematischen Machtmissbrauch zeugen, aber auch von Alltagssexismen. Also ich finde, das ist ja MeToo, das ist mir auch nochmal so klar geworden, wir verbinden damit ja irgendwie auch sehr Vergewaltigungsvorwürfe, dass das irgendwie so ein Hauptaspekt ist von MeToo. Und das stimmt natürlich, also das ist natürlich ein großer Teil, aber es ging bei MeToo auch darum, halt kleinere schlimme Erlebnisse zu teilen. Also es ging auch einfach um so einfach Sexismen, aber auch dann Ausgrenzung aufgrund des Geschlechts und dann natürlich dann auch sexualisierte Gewalt. Ja.
Ja, und allgemein auch der Machtmissbrauch. Also der Mächtige kann quasi machen, was er möchte, also auch wirklich, was er möchte, und die anderen fügen sich da oder sind dem unterworfen irgendwie. Und das muss nicht immer eine Vergewaltigung bedeuten, sondern kann auch andere Übergriffe bedeuten oder also Schikane, Demütigung, aber auch natürlich auch handgreiflichere, also Vorfälle, aber auch ebenso.
Ja, auch psychische Gewalt.
Genau.
Voll. Und dass man halt eben auch dieses Ding hat von, dass man als betroffene Person auch in die Situation gebracht wird, dass diese mächtige Person tun und lassen kann, was sie will. Und du bist ja auf sie, also auf den Täter in dem Fall angewiesen. Okay. Also meistens ist es ja am Arbeitsplatz passiert. So, ne?
Ja, das ist eigentlich immer der Arbeitsplatz, auch wenn das natürlich irgendwie Hollywood ist. Mhm. Schauspielerei, Musik, das ist ja trotzdem Arbeit, das ist der Arbeitsplatz. Und das finde ich, das Ekelhafteste ist für mich auch, dass diese Menschen so unantastbar sind in der Situation, weil sie eben schon in der Situation, also in der Position sind, dass sie oft in diesen Geschichten geschützt werden.
Ja.
Und
oft wussten mehrere Leute ja schon davon und haben dann trotzdem den Täter gedeckt.
Ja, und es wird nämlich oft, also der Begriff, der mir am häufigsten dazu auch irgendwie eingefallen ist oder über den Weg kam, ist auch offenes Geheimnis. Dass das einfach die Menschen, also viele Menschen eingeweiht waren, sei es irgendwie Produktionen, die dahinter stehen oder Firmen oder selbst so KollegInnen und sowas. Und dass diese Machtverhältnisse so einen starken Einfluss auf die Menschen haben, dass man nicht ausspricht, was passiert ist. Das muss man sich mal klar werden, oder? Also was für Verhältnisse das sind, dass ein einziger Mensch so viel Macht innehält über so viele Personen, aber auch so ganze Strukturen und sowas. Das finde ich verrückt. Also es hat so, ja, es hat so, also ich finde, diese Menschen wirken schon fast so ein bisschen wahnsinnig irgendwie von dieser Macht. Weißt du, also so.
Ja. Naja, ja, das sind ja auch meistens Menschen, die schon wirklich länger auch in diesem, also gut, wir reden jetzt hier gerade, also ich habe natürlich gerade Leute aus dem Showbusiness im Kopf, weil das einfach die prominenten Beispiele sind, über die wir auch heute reden wollen. Diese begünstigten Machtstrukturen sind ja auch in vielen Branchen vorhanden, aber ich hatte jetzt schon so gerade bei der Recherche das Gefühl, dass das auch meistens Täter waren, die auch schon ein bisschen länger sich einfach in diesen Kreisen ja auch schon bewegen und dann diese Bestätigung und glaube ich schon immer mehr ihre Grenzen ja auch ausgetestet haben und glaube ich dann auch zu dieser Realisierung gekommen sind, dass sie diese Grenzen, dass ihnen da niemand auch Einhalt gebietet.
Ja, du lernst einfach durch diese Erfahrung, du kannst machen, was du willst. Es gibt keine, also Konsequenzen sind irgendwie nicht oft der Fall. Und
ich habe mich nämlich aber auch ein bisschen gefragt, auch in einem Gespräch wurde ich glaube ich auch gefragt, so warum ist das eigentlich vor allem in diesen Branchen, warum passiert, also ich habe schon das Gefühl, dass vor allem im Film.
Ja, aber das ist ja gar nicht so uninteressant, weil ich weiß nicht, ich habe mir dann vorgestellt, dass das ja auch sehr öffentliche Branchen sind. Also sei es also Medien, Film, Schauspiel, Musik, das sind ja allgemein sehr also Personen in der Öffentlichkeit, die bekannt sind. Und das schockiert natürlich viel mehr, wenn wir jetzt erfahren, Harvey Weinstein, der krasseste Regisseur in Hollywood, macht das und das, als wenn von Unternehmen XY der Chef, von dem vielleicht nicht alle gehört haben oder so. Weißt du, was ich meine? Also das
ja, ist voll, ich muss auch gerade mal drüber nachdenken. Ich würde auch genau meine Aussage ein bisschen in dem Sinne revidieren, dass also ich natürlich glaube, dass es überall in anderen Branchen auch so stattfinden kann und es vermutlich auch stattfindet. Aber das ist vermutlich schon im Showbiz nochmal ein paar begünstigendere, verstärkendere Faktoren gibt. Nämlich zum einen, was du mich auch gesagt hast, sind Personen des öffentlichen Lebens. Das heißt, sie bekommen auch nochmal von so vielen anderen Stationen nochmal mehr Bestätigung, nämlich auch noch von ihren Fans. Und dann, finde ich, ist im Showbiz auch nochmal ganz klar so ein gewisser Genie-Kult.
Genau das wollte ich auch ansprechen. Ja. Das finde ich so abgefahren, weil jeder Mann, über den ich irgendwie die Fälle gelesen habe, wurde irgendwann mal schon mal als Genie bezeichnet. Und das finde ich so abartig, weil klar, es wirkt erstmal, als wären diese Leute so krass talentiert und hätten es voll drauf. Und dann werden sie so, also wird das noch mehr totgeschwiegen, weil ich meine, es sind künstlerische Sachen, also es sind künstlerische Branchen dabei, wo jemand als sehr kunstvolles Genie angesehen wird. Aber auch zum Beispiel Julian Reichelt, über den wir auch sprechen werden, der hat als Kriegsjournalist angefangen. Das ist natürlich sehr beeindruckend. Und der wurde damals auch als Genie, der super jung schon irgendwie Chef in Chefetagen irgendwie seinen Platz hatte. Und das ist dann, glaube ich, also ja, auf jeden Fall, finde ich, ist das so ein Punkt.
Das macht ja die Männer auch immer so, damit wird ja viel gerechtfertigt mit, die können wir nicht austauschen. Der ist unersetzlich für uns. Das hat, glaube ich, Döpfner sogar auch mal so bei Reichel gesagt, dass der Typ halt
unersetzlich ist. So. Genau, der einzig echte, wahre Journalist. Mhm. Oder genauso aus diesem Döpfner-Zitat. Außerdem haben diese Personen viel mehr die Macht darüber, andere Leute super easy auch auszuwechseln. Also du musst dich noch viel mehr unterwerfen sozusagen, weil sie so viel Macht haben, auch in der Branche selbst zu sagen, ey, ich kann deine Schauspielkarriere vernichten, wenn ich in der und der Produktion, in der und der Firma sage, dass du scheiße bist.
Dann ein Anruf kriegst genügt.
Und du lebst ja von Projekt zu Projekt. Du hast ja keine Anstellung, wo dann irgendwie so ein, ich weiß nicht.
Genau, auf der gleichen Seite, stimmt, das ist eigentlich voll gut, auf der gleichen Seite. Wir haben einerseits so diesen Täter, der sich ja schon etabliert hat, der seinen Ruf schon etabliert hat und deswegen genau schon gehypt wird ja auch von sämtlichen Ecken. Und auf der anderen Seite haben wir dann Angestellte von diesem Täter, die super prekär im Showbusiness einfach angestellt sind, die einfach nicht die gleiche Sicherheit haben, die es vielleicht auch in anderen Branchen gibt. Und deswegen ist es vielleicht in dieser Branche nochmal besonders speziell, weil die Schere einfach nochmal ungleich größer ist. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass das in vielen kreativen Branchen irgendwie auch so ist, gerade eben, weil wir einerseits diesen Genie-Hype haben und andererseits eben die Leute, die so werden wollen, aber ja ganz, ganz unten anfangen müssen.
Ja, und die meisten Menschen, die so eine Macht haben und sie ausnutzen, die versprechen dir ja auch die tolle Karriere und vor allem auch im journalistischen Bereich. Es gibt einfach, und auch im künstlerischen Bereich, es gibt einfach enorm viel Konkurrenz und das spürt man auch. Also ich meine, für einen Volontariatsplatz, überleg mal, wie viele Volontariate es in Deutschland gibt in so Medienhäusern und dann wie viele Plätze die haben und wie viele Leute sich darauf bewerben. Es ist klar, dass wenn du eine der Personen bist, die das machst, dass es schon etwas Besonderes ist und dass man sich schon irgendwie viel Arbeit da reinsteckt und dass es schwer ist. Und wenn du dann jemanden hast, der dir das verspricht und sagt, und der lässt dich groß rauskommen, das ist auch nochmal ein ganz anderes Machtverhältnis,
finde ich. Absolut, absolut.
Was ich auch, vielleicht kurz zu so einem allgemeinen Exkurs, was ich auch absurd finde, ich habe für eine andere Recherche mit einer von der Antidiskriminierungsstelle in Deutschland gesprochen und da ging es, es gibt ja
ein Gesetz. Die vom Bund?
Genau, ja. Okay. Und es gibt ja ein Gesetz, das besagt, dass ArbeitnehmerInnen geschützt werden müssen bei solchen Fällen und gleichzeitig verpflichtet das ja Arbeitgeber, die Person zu schützen. Und deswegen finde ich das absurd, weil in den meisten Fällen, wenn der Täter geschützt wird und keine Konsequenzen daraus gezogen werden, dann ist es ja in gewisser Weise ein Verstoß dagegen, weil dort auch genau festgelegt ist, dass Beschäftigte keine Nachteile erfahren können durch, da sind viele Sachen, jetzt nicht nur also sexuelle Identität, aber auch Religion oder Herkunft, Geschlecht, Alter und so weiter. Und das bedeutet ja, dass dein Chef rechtlich verpflichtet ist, dich zu schützen und Vorkehrungen zu treffen. Und dein Arbeitgeber, laut, also hat mir die Person erklärt, muss Vorkehrungen treffen und muss dafür sorgen, dass die Belästigung aufhört. Und gleichzeitig ist aber auch klar, da muss aber auch eine Atmosphäre schaffen, dass du dich traust, auch irgendwie an deinen Chef ranzukommen und das ja auch irgendwie laut zu machen, was passiert. Genau, und oft ist es auch so tatsächlich, dass Menschen sich nicht aussprechen. Das Problem ist, dass innerhalb von 2 Monaten rechtliche Schritte eingeleitet werden müssen. Und das ist auch ein Problem, weil die meisten Menschen sprechen sich viel später aus. Und dazu gibt es viele Gründe. Und das, die meisten sind eben, dass die Menschen einfach ein Schamgefühl haben und auch die Schuld bei sich selbst sehen und sie super lange Zeit brauchen, damit es sich auch so ein bisschen setzt und dass man so ein bisschen das auch verarbeitet und dann erst zu dem Entschluss kommt, ich möchte dagegen etwas sagen. Und ich finde es ganz schlimm, dass es an der Person hängt, die betroffen ist. Das Gesetz besagt auch, dass die betroffene Person definiert, welches Verhalten unkorrekt ist. Also die betroffene Person definiert, welches Verhalten unerwünscht ist. Also das ist so wortwörtlich, unerwünschtes Verhalten ist in diesem Gesetz festgelegt. Und das kann alles sein. Also das sind
kannst ja auch nur du verbale, beurteilen, was du für unerwünscht richtig. Hältst.
Und das ist alles. Das sind irgendwelche Blicke, das sind anzügliche Witze, Kommentare, das sind, also weißt du, nicht nur sexuelle Übergriffe, sondern alles so nonverbale, irgendwelche Berührungen, irgendwelche Situationen, in denen man sich unwohl fühlt, sobald etwas dir unangenehm ist, sobald es unerwünscht ist.
Ja, ich glaube, ich habe das auch gelesen und die Antidiskriminierungsstelle, die fordert ja, glaube ich, auch 12 Monate Frist. Genau. Ne? Davon sind wir ja momentan auf jeden Fall noch ganz weit entfernt. Und selbst bei 12 Monaten, wie du ja schon richtig angesprochen hast, gibt es ja noch so viele andere Hürden, ne? Wie zuerst das Schamgefühl zu überwinden, aber dann eben auch vielleicht auch schon von anderen Leuten gehört zu haben, dass es zu nichts geführt hat und einem da irgendwie ein bisschen die Hände gebunden sind. So.
Ja, und es gibt auch Studien dazu, dass die Folgen von so einer Eindringung in die Intimsphäre nicht unbeachtet werden können, weil es schon sehr starke psychische Folgen davon geben kann, also Belastungen. Weil es gibt halt wirklich Studien, die sagen, Menschen haben daraus folgende eben die physischen Symptome auch, so dieses Bauchschmerzen, Erbrechen, Kopfschmerzen, das ist alles Fakt und bewiesen. Und auch psychische Folgen. Und da gehören Schlafstörungen dazu, da gehören Depressionen dazu und da gehören posttraumatische Belastungsstörungen dazu. Und das ist ja heavy, weißt du? Also
ja, aber wie, also voll, und es ist schlimm, dass so viele Menschen irgendwie diese Erfahrung schon mal machen mussten oder machen müssen. Ich frage mich gerade so ein bisschen, wie das Fazit jetzt irgendwie der Antidiskriminierungsbeauftragten war oder dein Fazit nach dem Interview. Also hast du schon das Gefühl, dass es trotzdem richtig ist, sowas zu melden? Oder ja, wie einfach so gerade das Netz in Deutschland aufgebaut ist, so dieses Support-Netz so rein von den Behörden her? Hast du da irgendwie so eine Ahnung?
Also das Ding ist, die arbeiten ganz viel, also die Antidiskriminierungsstelle macht ganz viele Studien und bieten Kurse an. Die setzen sehr viel auf Präventionsarbeit. Es gibt so kleinste Sachen wie Broschüren oder irgendwie sowas, also so auf Unternehmensseite. Aber die machen ganz viel wichtige Aufklärungsarbeit, vor allem für Betroffene, weil sie dir dann erklären können, okay, juristisch sieht so und so aus. Also ich meine, ich wusste das alles nicht, dass du 2 Monate Zeit hast, dass das juristisch so und so gesehen ist. Es gibt auch eine weitere Beratungsstelle, die extra für die Film- und Medienbranche existiert, also die Themis, spricht man das aus. Und auch die sprechen von sehr, sehr vielen Fällen. Also dort können sich auch Betroffene für juristische Beratung melden. Und da habe ich auch von 750 Fällen innerhalb von 2 Jahren gelesen und von 11 Vergewaltigungsanzeigen in 2022. Und das ist allein für diese Zeit einfach schon sehr viel. Und ich glaube, dass solche Stellen ganz wichtig sind und die braucht es auch auf jeden Fall, das sieht man auch.
Ja, was mir bei der Themis halt einfällt, das habe ich auch vor kurzem gelesen und damit würden wir auch jetzt komplett schon in die verschiedenen Fälle von MeToo irgendwie reintauchen, aber dass die Themis nämlich beim Fall Til Schweiger tatsächlich von der Anzeige, also der betroffenen Person von der Anzeige abgeraten haben soll, weil er eben zu mächtig sei und man könne da halt eben nichts machen. Und das finde ich halt schon, ne, wenn wir jetzt auch gerade auf, wenn wir eine Bilanz ziehen wollen, jetzt auch von MeToo, das finde ich schon ein krasses Armutszeugnis, dass dafür, also dass wir hier eine Antidiskriminierungsstelle haben und gerade eine Behörde, die auch extra, oder ist noch eine Behörde, oder ein Verband, der extra eingerichtet wurde, im Nachzug der MeToo-Bewegung. Also das war wirklich eine direkte Reaktion auf MeToo aus den USA, meine ich sogar. dass wir da dann aber auf einmal, dann haben wir ja ein konkretes Fallbeispiel aus Deutschland und wir haben eine betroffene Person, die sagt, Til Schweiger schikaniert mich und dann wird die Person halt weggeschickt oder sagt so, ach, da stellt man lieber keine Anzeige. Also
das weiß ich nicht. Das weiß ich aber nicht. Das habe ich auch gelesen und die Kritik steht für sich. Das verstehe ich vollkommen. Aber was die große Problematik ist und was diese Beratungsstellen auch das Problem haben und die Antidiskriminierungsstelle des Bundes auch wahrscheinlich diese Empfehlungen wahrscheinlich auch mal machen musste, ist, weil du gegen Anwälte von irgendwelchen Stars nicht ankommen kannst, weil du als Einzelperson, erstens hast du wahrscheinlich nicht so viel Geld, du hast nicht so einen guten Anwalt wie die anderen. Ich meine, Til Schweiger wird ein Anwaltsteam hinter sich haben. Mhm. Und das Problem haben ja alle, nicht nur die Person, die sich dagegen ausspricht, sondern auch zum Beispiel JournalistInnen, die da Recherche betreiben. Du bist ja ständig in Absprache mit Anwältinnen, was darf ich, was darf ich nicht, was soll ich reinnehmen. Du kämpfst ja, jetzt zu Julian Reichelt, aber die Macherin von dem Podcast Boys Club zum Axel Springer Verlag, die meinten in einem Interview, die haben um jedes Wort gerungen. Und ich kann mir das auch gut vorstellen, dass du, dass solche Beratungsstellen, also ohne dass diese Entscheidung oder diese Empfehlung jetzt irgendwie gut sprechen zu wollen. Aber das ist ein großes Problem, dass es eben so da schon wieder dieses Machtverhältnis
sich weiter fortführt.
Zeigt. Genau, weil du einfach nicht da die Ressourcen hast wie die Person und da vernichtet wirst sozusagen. Da.
Okay, also voll, okay, stimmt, das sehe ich, dass das quasi auch eine realistische Einschätzung einfach war, so nach dem Motto, hey,
kann sein.
Sorry, du hast einfach gerade keine Chance. Dann ist es vielleicht, dann weiß ich natürlich gerade noch nicht, wer da die Verantwortung trägt, aber dann würde ich natürlich schon klar dafür plädieren, dass Beratungsstellen oder Verbände, die müssten dann aber eigentlich die Ressourcen haben, dich dann eben zu decken in dem Fall, wie in einer Gewerkschaft, auch mit juristischem Beistand oder sonst was. Also so,
auf jeden Fall.
Dann liegt da ein strukturelles Problem vor. Das ist dann vielleicht auch nicht nur das Ding der Beratungsstelle, aber unfair, auf jeden Fall. Also das können wir ja, glaube ich, schon so festhalten. Ja, jetzt haben wir aber auch schon echt ziemlich viel Name-Dropping irgendwie betrieben. Also es Cousin hier, Til Schweiger, Julian Reichelt, der Boys Club Podcast. Vielleicht gucken wir einfach mal auf Deutschland. Ich habe mir die USA auch noch angeguckt. Wenn wir es in der Zeit hinkriegen, können wir uns die auch noch reinziehen. Aber wir schauen vielleicht jetzt einfach mal auf Deutschland, weil das einfach auch übersichtlicher ist und weil da auch sehr aktuelle Entwicklungen ja auch passiert sind.
Absolut.
Ich glaube, genau, das ist so 2017 ist es, ne, wie gesagt, in den USA losgegangen. Und dann ist es, können wir vielleicht mal chronologisch durchgehen, ist es, glaube ich, so, dass 2018 der Fall Dieter Wedel ja in Deutschland passiert ist. Mhm. Das war nämlich auch, ich muss sagen, vom Grundkonzept her hat mich das sehr auch an Harvey Weinstein erinnert, weil Dieter Wedel so sehr, also ich finde, er verkörpert auch sehr diesen klassischen, in Anführungszeichen, MeToo-Fall. Er ist nämlich so der Regisseur, der erfolgreiche deutsche Regisseur, der als Genie gehandelt wird, egal was für Gefühlsausbrüche der da irgendwie am Set hat oder so. Der hat einfach eine unglaubliche Machtposition inne gehabt. Und er soll eben, also und dann gab es eine Recherche der Zeit, in der eben drei Frauen, ich meine auch drei Schauspielerinnen, Dieter Wedel eben beschuldigt haben, sie vergewaltigt zu haben oder eben ihnen sexualisierte Gewalt angetan zu haben. Und das Tragische ist jetzt halt eben, dass da zwei von diesen drei Fällen einfach auch schon verjährt waren. Das heißt, es konnte nur ein Fall, nämlich der Fall von der Schauspielerin Jani Tempel, zur Anzeige gebracht werden zur Anzeige gebracht werden.
Mhm.
Und sie hat da auch sehr für plädiert. Ich habe auch gelesen, sie hat ihm dann, also es gab eine Anklage dann gegen ihn im April 2021 und da ist aber ganz lange einfach nichts passiert. Und sie hat dann im Jahr 2022, ein Jahr später in Thailand, ist sie sogar in so einen zweiwöchigen Hungerstreik gegangen, um eben eine Reaktion zu erzwingen, um eben zu sagen, dieser Prozess muss jetzt endlich mal losgehen gegen Dieter Wedel. Und dann ist es aber dazu nie gekommen, weil er verstorben ist im vergangenen Jahr. Und dazu gibt es auch, also es gibt jetzt, glaube ich, das ist dieses Jahr sogar noch eine sehr ausführliche Berichterstattung auch von Zeitverbrechen, falls ihr euch das nochmal näher anhören wollt, weil das wirklich sehr krass und schockierend ist, was da alles passiert ist. Fakt ist aber, es konnte natürlich jetzt nie zu einer Verurteilung von Dieter Wedel kommen. Und deswegen darf man ihn auch noch nicht, also darf man, wird man ihn nie als verurteilten Sexualstraftäter eben bezeichnen dürfen, weil er eben vor Gericht nie stand. Und eine Verurteilung einfach ausbleibt. Und das tut mir einfach extrem leid, gerade eben auch für die Betroffenen und vor allem auch für Janni Tempel, die da sich so sehr für eingesetzt hat und natürlich auch als betroffene Person mit Gesicht und Namen, die sich da offiziell zu geäußert hat, ja einfach sehr viel auch aufs Spiel gesetzt hat. Und genau, das ist so ziemlich so der chronologisch erste große Fall in Deutschland.
Ja, ja. Und ich finde einfach, dass Fall Till Schweiger jetzt auch sehr aktuell natürlich mich total an ihn erinnert hat. Also Wedel war ja auch so Big-Regisseur, konnte viele einflussreiche Entscheidungen machen, hat sehr viel schikaniert. Also nee, ich will jetzt nicht sagen, dass Till Schweiger sehr gleich war, aber es hat so ein bisschen mich so ein bisschen daran erinnert, so die
Macht. Dass man ein Filmset hat, was sehr auf Eierschalen läuft, genau, um eine Person. Genau,
Angst haben, dass das die ganze Stimmung am Set irgendwie, dass er, Wedel hat ja auch die Rollen geschrieben, er hat die SchauspielerInnen dann besetzt, also die Rollen besetzt und hat Drehbücher umgeschrieben, also einzelne Szenen umgeschrieben, die Crew am nächsten Tag dann so umsetzen musste und hat wirklich krasse Schikane getrieben. Also er hat auch nicht nur mit Frauen, sondern auch mit einem Schauspieler, den er einen Monolog 20 Mal sprechen ließ, der eigentlich zum Flughafen musste und er das mit Absicht gemacht hatte und daraufhin gesagt hat, war irgendwann mal, dass er meinte, dass Schauspieler gebrochen werden müssen, um sie danach wieder aufzubauen, denn dann geben sie allem, was man braucht. Und das, ich finde, das klingt schon wie eine Psychose, weißt du? Also völliger so Realitätsverlust von so, was man mit anderen Menschen machen darf.
Ja, also nach dem Motto, das sind meine Figuren, genau. Die sind für mich da und damit sie mir den meisten Nutzen bringen, gehe ich halt dementsprechend mit ihnen um. Also das klingt auf jeden Fall schon sehr schockierend und kalt einfach.
Ja, und es ist ja auch mittlerweile bekannt, dass die ganzen Situationen intern bekannt waren. Also die ganze Produktion und alles, das war alles bekannt. Also es waren natürlich auch noch andere Zeiten, weil Wedel startete seine Karriere 1967 und die ganzen Vorfälle sind so 80er, 90er. Und das ist ja nochmal so eine Zeit zurück sozusagen, wo es natürlich nicht so viel Bewusstsein für sowas gab und weißt du, also ja.
Aber dieses Bewusstsein schafft sich ja auch erst wirklich seit kurzem, von daher.
Ja, und so, was ich auch so ein bisschen durch die, also so ein roter Faden für mich war, auch so Zurückweisungen nicht akzeptieren können und so auch auf diese Zurückweisungen dann
aggressiv reagieren,
genau. Und deswegen hat mich Till Schweiger so daran so ein bisschen an dieses Verhalten erinnert, weil die Vorwürfe gegen Till Schweiger kamen jetzt nach den Dreharbeiten von Manta Manta 2. Der erste Teil kam ja in den 90ern. Und bei Till Schweiger muss man ja auch sagen, natürlich kennen wir den alle als Schauspieler, aber er ist ja auch jetzt, er ist ja auch Regisseur und er hat
uns tolle Filmklassiker gebracht.
Ja, und also er hat ja wirklich jede deutsche Rom-Com, also
alle mit so Sepia-Filter
mitgespielt, alles. Ja. Weißt du, was ich meine? Also ich meine, kein Ohrhasen, zwei Ohrhasen, was zwei weiß Ohrküken. Ich, ja, aber weißt du,
Kukuwe.
Alles, was so irgendwie, weißt du, Tochter mit rein, was weiß ich, es sind 88 Filme und 9 Serien.
Ach du Scheiße.
Ja, da gab es jetzt eben die Situation, dass er war am Set einfach sehr aggressiv und oft betrunken und dann kam es eben dazu, dass er einem Konstantin-Film Mitarbeiter ins Gesicht geschlagen hatte. Und der hatte nämlich Till Schweiger gesagt, hey, du kannst so nicht arbeiten, du bist betrunken und so geht das nicht. Und der ist da daraufhin sehr aggressiv geworden, hat geschrien und ihn eben angegriffen.
Es gab auch eine Situation, bei der sich eine Komparsin entblößen musste für eine Szene, ne? Wie die nicht nötig war. Also ich glaube, wo irgendwie klar war, dass die Szene vermutlich eh nicht so gedreht wird oder also nicht reinkommt. Also
sie war halt natürlich sehr unerfahren. Das war so ihr erster Filmdreh und so weiter und das Konstantin Film, also die Filmproduktionsfirma, die haben ja auch am Anfang dementiert, dass diese Vorwürfe stimmen und dass vieles falsch war oder nicht oder unzureichend geschildert wurde, wie es war. Und die meinten, dass diese Szene aus einer Stimmung herauskam, dass das so alles gewollt war, dass die Komparsin so mega Feuer und Flamme dafür war, die hatte richtig Lust. Und sie dachte aber, sie dürfte das in einem BH drehen, das war auch schon mal nicht der Fall. Und das Ding ist, dass diese Szene, so wie sie halt gefilmt wurde, die wussten, dass sie diese Szene niemals in den Film packen werden, weil der Film nicht so viele, der soll natürlich viele Millionen machen, der soll Kassenschlager werden, das sollen viele, viele Menschen gucken. Aber mit der Szene würde das die Altersbeschränkung hochdrücken.
Ah.
Und dann würden
sie eine Film Zielgruppe nicht so wieder
verlieren. Genau. Ja, ja. Deswegen war es sowas von klar. Und im Endeffekt war diese Szene ja auch nicht drin.
Mhm.
Das heißt, es war vollkommen klar.
Aber was war jetzt Til Schweigers Rolle? Also klar, wir halten uns jetzt hier an so kleinen Sachen auf, aber nur um sich das nochmal vorzustellen irgendwie?
Ja, er ist Regisseur. Er schreibt Szenen, er denkt sich die Sachen aus. Und
okay, und er hat dem Ganzen das okay dann einfach gegeben.
Naja, oder er war... Ich weiß jetzt nicht, ob die Idee von ihm kam.
Ah, okay.
Aber als Regisseur hast du natürlich...
Aber er wird mit diesem Vorfall auf jeden Fall assoziiert. Und es ging ja auch einfach in der Recherche vom Spiegel, die letztendlich veröffentlicht wurde, ging es ja einfach um systematisches Fehlverhalten von Schweiger am Filmset. Und ja.
Er hat ja auch Leute angeschrien. Er hat andere... Also er hat ja auch schikaniert. Er hat... Also weißt du, das sind halt so... Auch einfach das Schlechtmachen von anderen SchauspielerInnen. Also du bist scheiße... Du machst deinen Job irgendwie schlecht. Ja, er kann ja, also er hat ja auch die Macht, irgendwie deine Karriere zu beenden. Er kann deine Karriere auch fördern.
Ja, das genau. Also und da wäre ja auch so, ich finde, das ist halt auch eigentlich gar nicht mal so schlecht, Til Schweiger auch nochmal sehr hervorzuheben, diesen ganzen Fall, weil eben MeToo eben, es zeigt ja nochmal so, da ist ja jetzt nichts an sich mit sexualisierter Gewalt zum Beispiel vorgefallen und trotzdem haben wir hier einen systematischen Machtmissbrauch, von dem auch alle wussten und den alle auch gedeckt haben. Also was ich zum Beispiel auch sehr beeindruckend oder echt cool von der Schauspielerin Nora Tschirner zum Beispiel, die wir eben aus Keinohr Hasen zum Beispiel kennen, als die Schauspielpartnerin.
Die hat man ja auch oft so
von,
zusammen
von Til Schweiger gesehen, genau. Also die waren ja Liebespaar in diesem absoluten Kassenschlagerfilm. Und sie meinte eben auch nochmal so, das wussten sehr, sehr viele Menschen von Til Schweiger. Und es ist so, wie in diesem Artikel beschrieben, weil ja dann gerne auch mal die Kredibilität der Recherche ja dann auch angezweifelt wird, weil so viele Menschen ja sich nur anonym melden, wie du ja auch schon erzählt hast. Mhm. Und wo sie dann nochmal sagt so, nee, das ist so, das habe ich so mitbekommen auch in den vergangenen Jahren.
Dazu auch noch so dieses, warum sagt man nicht früher was? Ich meine, Nora Tschirner kann schon mal was früher sagen, die hat jetzt ein anderes Standing. Aber viele Menschen, wo man sagen würde, okay, dann arbeite halt nicht mit ihm. Ja, aber das ist mein Job halt auch, ich brauche das Projekt, ich brauche die Kohle, wenn ich vor allem ein kleinerer Fisch im Becken bin. Und naja, und wenn du halt vom Set gehst, weil dir die Arbeit mit dem Regisseur nicht gefällt, so wie der Machtposition, also wenn du gehst, dann hast du halt auch irgendwie einen Vertragsbruch an der Backe mit der Filmproduktion und das ist ja auch nicht so leicht, dachte ich dann. Also
ja, einfach nur genau, um nochmal so vor Augen zu halten, dass es halt längst nicht so leicht ist, einfach Konsequenzen für sich selber zu ziehen, weil man ja sein eigenes Leben dann erstmal sabotiert und der Täter läuft ja sowieso die ganze Zeit durch die Gegend, so dem passiert ja nichts.
Ja, und Til Schweiger hat im Endeffekt, also ich meine, der Chef von Konstantin Filme, der hat dann nochmal gesagt, dass Til Schweiger eine Abmahnung bekommen hat und dass die Drehtage unterbrochen waren nach dem Vorfall. Aber ich meine, der Film lief, hat Millionen gemacht. Til Schweiger hat davon verdient, so ist es nicht. Also er wird auch weiterhin Filme machen und so.
Und vermutlich werden ihn sehr viele Menschen auch wieder vergessen, dass es diese Recherche gibt. Nein, so zynisch möchte ich gar nicht sein. Aber ich meine so, nicht, es werden die nicht. Leute, die, ich würde auch, glaube ich, relativieren, sagen, die Leute, die... Also es wird hoffentlich auch Leute geben, die sich durch diese Recherche denken, ich möchte nichts mehr von Til Schweiger konsumieren. Aber wir dürfen natürlich auch nicht naiv sein. Der Großteil der Menschen, die vorher schon Til Schweiger gefeiert haben, werden ihn vermutlich jetzt auch immer noch feiern.
Ja, ich habe vor allem also in der Branche selbst, also ich meine, die Branche ist auch einfach männerdominiert. Alle, die was zu sagen haben, sind viele, wirklich viele Männer. Das sieht man auch nochmal irgendwie, wenn man durch die Verlagsgruppen guckt und so weiter. Das habe ich mir nochmal angeguckt und ich habe ein Video gesehen, also Interviews, die dann frisch, also auf dem roten Teppich dann ein paar Leute befragt haben. Also es waren SchauspielerInnen, es waren aber Regisseure und so weiter und zum Beispiel Paulina Roginski meinte so, ah nee, kein Kommentar, kein Bock.
Das finde ich auch so schwach.
Und das finde ich, aber sie ist auch einfach, weißt du, so, sie macht so Astro-Videos, sie hat, also ich habe immer das Gefühl, sie hat einfach auch irgendwie nichts zu sagen und hat auch irgendwie keinen Bock, so dann
sie irgendwie... Sie könnte.
Ja, ja, aber voll. Ja. Genau, aber was ich auch irgendwie... Also das waren so paar alte Regisseure, die kenne ich nicht, aber sie sind halt so, weißt du, so schon also so einfach, waren schon so hohe Tiere. Die meinten, die meisten Sätze von denen waren halt okay, aber es ist halt so auch wieder ihnen total geschützt. Meinten so, ey, das ist die Branche, das muss man abkönnen, das müssen SchauspielerInnen abkönnen, das sind Regieanweisungen, bliblablub. So, nein, auf gar keinen Fall. Also du kannst, das, also so muss man SchauspielerInnen nicht behandeln, damit sie gute Arbeit machen, damit sie das rüberbringen, damit sie ihre Szene auf den Punkt kriegen. Und so, das finde ich verstörend, das finde ich ja schockierend.
Ja, voll. Ja, weil es auch wieder ein System ist, das sich auf wenigen, also das sich auf den, das sich auf den Schultern der Schwächeren quasi komplett ausbreitet und die irgendwie ausbeutet.
Ja, so. Und Thema Konsequenzen vielleicht, wir haben nicht mehr so viel Zeit.
Nee.
Deswegen Thema Konsequenzen, der Fall Luke Mockridge zum Beispiel. Da meinte ich ja, ich war in Berlin bei einem Alba-Spiel und das ist in der Mercedes-Benz Arena.
Mhm.
Und es gibt in der Mercedes-Benz Arena, also davor, so diese so riesige Billboards schon fast, also so Leuchtreklame. Und da kam mir auf einmal so Luke Mockridges Gesicht, schien mir so in die Presse.
In so komplett
und ich war so,
riesigen Format, ja.
Und der geht ja auf Tour. Und
ja,
deswegen
Stichpunkt Away Back to Lucky Land.
Genau, genau. Und ich denke, also deswegen auch so mit Cancel Culture und so, ne, wollten wir sagen, wo gibt's dann die Konsequenzen? Wo ist die Karriere zerstört? Ist ja auch so, also der hat ja, habe ich gelesen, 6 Monate nach der Veröffentlichung dieser Spielreportage. Wir hatten ja es schon mal in unserer Folge Kunstfreiheit darüber
ausführlich gesprochen. Kannst du einmal kurz gesprochen. In einem Satz nochmal zusammenfassen mit Mockridge?
Genau, da ging es ja um seine Ex-Partnerin Ines Agnoli, die über eine Spiegelreportage auch noch von weiteren Frauen hervorkam, dass er sich, also erstens gab es Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn von seiner Ex-Partnerin und von anderen Frauen Vorwürfe von sexualisiertem übergriffigen Verhalten. Genau. Und diese Ermittlungen wurden auch eingestellt im Endeffekt.
Ja.
Und ein Jahr später, nach dieser Veröffentlichung dieser Reportage, hat Sat.1 ja auch wieder ihn ins Programm mit aufgenommen. Und jetzt im April 2023 geht er auf Tour. Und
ja, vor allem eine ausverkauft. Fette Tour, ja.
Also ich meine, wenn du in der Mercedes-Benz-Arena ja einen Auftritt hast,
ja,
sorry, also
ja,
voll. Du hast jetzt von deiner Karriere nichts gespürt. Und das, was ich gelesen habe, was so in der von Margarete Stokowski, was ich richtig gut so zusammengefasst nochmal fand, was so ein super großes Problem ist, also wir haben ja Täterschutz schon genannt, aber eben auch dieses Ding, das wurde ja Ines Agnoli auch vorgeworfen, dass man damit Ruhm und Bekanntheit erlangen möchte, was halt einfach nicht so ist, weil, wie wir schon erwähnt haben, viele Menschen äußern sich nur anonym, weil sie Angst vor Konsequenzen haben und Ines Agnoli hat Arbeit verloren, also sie hat Werbedeals verloren, sie hat, viele Menschen wollen mit ihr nicht mehr zusammenarbeiten. Und da frage ich mich auch so, woran macht man das fest?
Vor allem, es ist nicht nur, das finde ich, muss man auch noch mal ganz doll betonen, gerade eben im Zeitalter von Hate Speech im Internet, aber eben auch gute alte Morddrohungen. Also ja, so Personen, die des öffentlichen Lebens, die sich mal so wie Ines Agnoli jetzt zum Beispiel sehr klar positioniert haben und gesagt haben, ich bin Opfer von sexualisierter Gewalt, die bekommen nicht mehr Fame dadurch. Die verlieren, glaube ich, sehr, sehr viele Leute. Auch, also auch für den Fall, dass eben mehr Menschen auf sie aufmerksam werden, das ist natürlich nicht auszuschließen, dass mehr Leute auf dich aufmerksam werden und du mehr Follower kriegst. Klar, du verlierst aber enorm viel.
Mhm.
Und genau, Werbedeals, Jobs, du bekommst Morddrohungen.
Auch Angriffe auf der Straße, Nika Irani, die wir in derselben Folge erwähnt hatten, zu Deutschrap MeToo und zu Samra.
Ja.
Und sie wurde auf der Straße öffentlich angegriffen, deswegen, weil sie sich öffentlich geäußert hat. Und was ich, wenn wir jetzt auch nochmal zum Beispiel zu Fall Reichelt kommen möchten, der hatte ja in der Folge mit Kurt Krömer in ihrem Gespräch, der hat sich ja zum Beispiel, was Margarete Stokowski in ihrer Kolumne im Spiegel auch so als Problem, als diese 3-Problem-Struktur aufgefasst hat, war eben, dass die bei Männern wird das dann als also die Übergriffe von Männern werden das dann als Privatsache gehandhabt. Also das ist so in privaten Räumen passiert, das ist ihre Privatsphäre. Ihre Privatsphäre wird auch gestört. Also Julian Reichelt meinte auch, das waren, können wir gleich nochmal erklären, einvernehmliche Beziehungen, das ist alles mein Privatding. Aber bei Frauen ist Privatsache öffentlich, das gehört zu der Öffentlichkeit. Ich kann die Bild darf mit deinem Privatleben, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, ausschlagen, was sie möchte. Und das ist auch nochmal so ein Machtgefälle, finde ich.
Ja, finde ich, das finde ich einen spannenden Gedanken, auf jeden Fall. Aber das finde ich halt eben gut, dass da Reichelt, obwohl Reichelt ist da ja nur so teilweise mit durchgekommen. Also Julian Reichelt, ne, ehemaliger Chefredakteur der Bild-Zeitung, hat auch einfach massiven Machtmissbrauch irgendwie begangen. Es ist die Rede vom Drogenmissbrauch im Arbeitsplatz. Anzügliche Kommentare, auch ein Angstklima, was er geschaffen hat im Kreis seiner Mitarbeitenden. Und eben das Hauptding ist, dass er Sex gegen Jobaufstiegschancen eingefordert haben soll oder getauscht haben soll, je nachdem. Und eben auch mit mehreren ihm unterstellten Frauen eben sexuelle Beziehungen gehabt haben soll. Und genau, jetzt kommt eben der Punkt, von dem du jetzt eben erzählt hast, er meinte so, nee, das waren einvernehmliche private Beziehungen, das hat nichts mit euch zu tun. Ja, aber ab dem Punkt, allerspätestens, an dem du Leute förderst, weil sie mit dir schlafen, ist dieser Moment halt einfach schon längst vorbei. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich wieder zum Thema Konsens. Du hast Julian Reichelt, der dir die Türen öffnet, der der dich dann irgendwie fragt, ob du zu ihm ins Hotelzimmer gehen möchtest. Hast du eine wirkliche Wahl, Nein zu sagen? Also hast du das Gefühl, du hast natürlich eine Wahl, aber hast du das Gefühl, du kannst Nein sagen? In der Situation vermutlich eher weniger. Nee. Vor allem eben, wenn du in so einem Machtstrukturladen wie der Bild-Zeitung arbeitest. Ja. Also, genau. Ja, kommen wir aber zu Konsequenzen vielleicht für Julian Reichelt. Wurde letztendlich als Chefredakteur der Bild entlassen, aber, muss man auch sagen, nicht am Anfang, weil er, also Matthias Döpfner, der Verlagschef von Axel Springer und Julian Reichelt ja auch sehr eng miteinander sind. Wenn ihr euch übrigens dafür nochmal weiter interessiert, Nasti hatte schon am Anfang den Boys Club Podcast erwähnt, der sich eben explizit mit Machtmissbrauch und Machtstrukturen im Axel Springer Verlag auseinandersetzt. Matthias Döpfner und Reichelt auf jeden Fall Besties. Und ich meine, er hat Reichelt auch erst nach mehreren Wochen, also diese große Recherche kam raus, meine ich. Doch, die Vorwürfe kamen raus. Nichts ist aber erstmal passiert, außer dass so ein Compliance-Verfahren eingeleitet wurde.
Genau, das Döpfner ja auch führte. Und da wurde er aber für 18 Tage suspendiert. Also er musste dann... Aber er kam wieder.
Und dann kam die New York Times-Recherche. Dann ist es ja nochmal riesig geworden, weil in den USA dann auf einmal drüber berichtet wurde. Dann wurde Reichelt entlassen. Gut, aber ist er weg vom Fenster?
Das war 2021.
Ja, ja.
Und vor allem daran merkt man auch nochmal, wie abgefahren und wie passend so dieser Boys Club auch, also dieser Titel so passt und oder diese Bezeichnung, weil sich da wirklich jeder gegenseitig geschützt hat und da so richtige Angriffe auf die Betroffenen auch gemacht wurden. Also es gab ja auch der Vorgänger von Julian Reichelt, Kai Diekmann, der hat ja nach einer Feier in seinem privaten Haus, aber einer so Bild-Arbeitsfeier Vergewaltigungsvorwürfe bekommen. Und Julian Reichelt, der damals auch sehr tight mit ihm war und der dann nach ihm Chefredakteur wurde, der hat ja ein Dossier angelegt von dieser Person, von dieser Frau. Und dann ging es erstmal darum, Schmutz über sie herauszufinden. Mhm. Wie können wir diese Person unglaubwürdig machen, sodass wir die quasi Unschuld von Kai Diekmann begründen können. Und genau das Gleiche wurde ja in diesem Compliance-Verfahren wurde ja sehr ähnlich gemacht. Und Compliance-Verfahren sind ja erstmal interne Untersuchungen in einem Unternehmen, wenn solche Vorfälle vorkommen.
Ja.
Und das konnte auch gar nicht unabhängig sein, weil Döpfner da seine Finger im Spiel hatte und da auch eben in so Anwaltgesprächen und in Compliance in diesen Compliance-Gesprächen auch sehr, also so sehr in eine Richtung befragt wurde von so, was wissen Sie über diese Frau, wer ist diese Frau, also weißt du, ich meine, also so überhaupt nicht auf den Täter gesehen wurde und das ist ja schon mal irgendwie alarmierend.
Absolut, ja. Und wenn wir jetzt mal eine Bilanz quasi ziehen zu Reichelt, dann ist er ja jetzt trotzdem noch Journalist. Er ist journalistisch tätig, er hat seinen eigenen Fernsehsender, meine ich. Also Attention Reichelt heißt er doch, oder Achtung Reichelt?
Achtung Reichelt.
Achtung Reichelt.
Das ist auf YouTube. Ich weiß nicht, ob das, das wird auch von so einem alten Milliardär-Mogul.
Ah, aber du hast recht, das ist, glaube ich, ein YouTube-Format, ne? Kein Fernsehformat.
Okay. Aber er hat schon 300.000 Follower und das ist das Ding. Es gibt einfach, er ist halt so ein bisschen ikonenmäßig Bild. Ich meine, Bild ist die auflagenstärkste Zeitschrift in Deutschland oder sogar europaweit.
Also sein Name ist auf jeden Fall noch nicht beschmutzt genug, dass
Bild, sagen, weißt du, so, ja, ja. Genau, und er meinte ja auch, also er meinte ja nicht mehr so, das haben sie ja auch viele Leute geschildert, so zu Bild zu gehören, war auch ein krasses Gefühl und Julian Reichelt war so, okay, ich also so, ich bin nicht die Bild, sondern die Bild ist Julian Reichelt, weißt du? Und genauso macht er jetzt auch weit, also das hat er von sich gesagt.
Das war Kai Diekmann, oder nicht?
Nee.
Das sagt auch Reichelt? Nein, ja gut, dann sagen das alle Chefredakteure. Okay, ja.
Und ich meine, 300.000 Follower jetzt schon auf YouTube, das ist schon viel. Und super viele Politiker sprechen ja auch mit ihm. Er hat ja schon viele Leute interviewt und so. Also es ist jetzt nicht irgendwie, er ist jetzt nicht untergetaucht.
Ja, vielleicht können wir jetzt einmal so komplett den Rundumschlag zu Deutschland machen, zu den USA kommen wir auf gar keinen Fall mehr.
Nee.
aber wenn wir uns jetzt mal jetzt die Fälle in Deutschland anschauen, genau, welche Konsequenzen gab es faktisch? Naja, Wedel ist tot, gut, der hat keine Verurteilung mehr gekriegt. Schauen wir mal auf Mockridge, der grinst uns hier von sämtlichen Filmplakaten und Auftrittsplakaten an und verdient ein Heidengeld mit seiner Comeback-Tour. Schweiger hat eine Rüge bekommen, das wird sich natürlich jetzt erst auch in nächster Zeit zeigen und entwickeln, ja, wie das mit seinen Jobangeboten ansieht und aussieht und auch mit seiner Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Das weiß man einfach noch nicht. Reichelt, ist nicht mehr Chefredakteur der Bild. Es gab faktisch Konsequenzen, aber das auch erst nach einigem Ruckeln und sehr aufmerksamer Berichterstattung. Und auch er ist immer noch erfolgreich, kann man schon immer noch unterm Strich sagen. Schauen wir auf Deutschrap MeToo zum Beispiel. Da hat es auch gar keine Verurteilung sonst was gegeben. Nika Irani, da ist bis jetzt, glaube ich, immer noch nicht der Prozess durch, beziehungsweise sie darf ihm auf jeden Fall nicht Vergewaltigung offiziell vorwerfen bis heute. Ist natürlich, klingt jetzt so ein bisschen ernüchternd. Oh mein Gott, und wir haben Till noch Lindemann. Rammstein noch nicht angeschaut.
Das wollte ich gerade auch sagen. Ach, vielleicht nochmal kurzer Exkurs, weil das so aktuell ist und das vielleicht nochmal auf jeden Fall würdig wäre, das nochmal zu beobachten. Aber deswegen meinte ich auch so viele aktuelle Sachen, so viele Fälle, die schon wieder auftauchen. Aber auf jeden Fall jetzt Till Lindemann und Rammstein vor ein paar Tagen erst veröffentlichte eine Besucherin vom Konzert eben
in Vilnius in Litauen, ja.
Genau, dass sie zu einem persönlichen Treffen eingeladen worden ist, in der Pause des Konzerts wurde sie zum Alkohol getrunken, Alkohol ausgeschenkt, auch von Till Lindemann unter anderem. Und sie hatte auch auf Twitter und Instagram Bilder veröffentlicht, die blaue und grüne Flecken zeigen, die, von denen sie nicht weiß, woher sie kommen können. Und sie vermutet, dass Drogen im Spiel waren, die ihr aber untergemischt wurden. Und daraufhin meldeten sich aber bei ihr viele weitere Frauen, die so ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und sie hat auch klargestellt, Leute, das ist kein Vergewaltigungsvorwurf, sondern das ist eben wieder ein Vorwurf von Machtmissbrauch, weil er von ihr, also in dieser Afterparty, in dieser Pause, sie schildert die Situation, dass er Sex von ihr wollte und sie verneint hat und er daraufhin auch wieder aggressiv wurde und das auch nicht verstanden hat und das auch nicht gut fand.
Also genau, er hat sie ihrer Erinnerung nach, das ist natürlich jetzt auch alles auf sehr wackeligen Beinen, weil sie natürlich nicht mehr so die ganze Erinnerung hat, aber ihrer Erinnerung nach hat er sie dann auch nicht angefasst, sondern hat sie aber sehr negative Konsequenzen verbal spüren lassen. Genau. Und was eben noch eine weitere, krassere Dimension ist, auf die wir jetzt einfach nicht mehr so eingehen können, ist eben, dass da so ein richtiges System hintersteckt, mutmaßlich eben mit seiner Mitarbeiterin, sie heißt, glaube ich, Alexa Kahef oder so, mit seiner Mitarbeiterin, die eben gezielt auch Frauen aussuchen soll und casten soll, die dann alle in die Row Zero einladen, also nach ganz vorne einladen. Und dann darf sich Till Lindemann quasi aus diesen Frauen ganz vorne jemanden aussuchen, den sie dann auch nochmal näher einlädt. Und diese Person soll dann mutmaßlich unter Drogen gesetzt werden. Das ist halt alles natürlich noch nicht gesichert und es entwickelt sich, diese Geschichte entwickelt sich ja gerade erst, weil auch erst am Wochenende die Vorwürfe von Shelby Lynn, von der Irin auf dem Konzert öffentlich gemacht wurden. Aber da haben wir auch wieder sehr, sehr, sehr systematischen Machtmissbrauch einer sehr einflussreichen Band oder eines sehr einflussreichen Sängers. Und Rammstein, da bin ich ja noch mal gespannter auf die internationalen Reaktionen auch, weil Rammstein ist international ja anerkannt as fuck.
Ja. So. Und die haben auch, also was sie ja auch alle gemeinsam haben, ist, dass sie wiederum auch wieder, also das, was wir schon angesprochen haben, sie werden als Genies gefeiert, sie haben, was ihnen gefühlt so ein Freifahrtschein für übergriffiges Verhalten gibt. Und sie extrem viel Macht haben. Sie können teilweise über deine Zukunft, über deine Karriere entscheiden. Und
teilweise, genau. Stimmt jetzt nicht bei allen.
Ja, das habe ich doch gesagt, oder?
Ja. Ja, ich wollte es nur.
Ja.
Ja.
Und dass dieses Verhalten ja teilweise auch jahrelang bekannt war von diesen Menschen.
Ja, aber würdest du jetzt sagen, unterm Strich, MeToo ist für den Arsch? Jetzt mal ganz fies zugespitzt, weil offensichtlich laufen ja alle Täter noch glücklich, außer Wedel, laufen die jetzt noch glücklich irgendwie in der Gegend rum.
Ja, das Ding ist nicht, MeToo ist am Arsch, sondern einfach die, also in Deutschland ist aufgrund dieser Bewegung nicht genug passiert. Mhm. Also auch Stokowski hat das beschrieben als, den Tätern ist noch nicht der Arsch genug auf Grundeis gegangen.
Ja.
Also es ist einfach, es gab halt noch einfach keinen Knall, es gab einfach noch nicht so diese eine Situation, wie zum Beispiel, wie du alles beschrieben hast mit diesen Konsequenzen oder Wedel, der verstorben ist. Es gab noch keinen Prozess, der einen so richtig fertig gemacht hat.
Es gab noch keinen Weinstein in dem Sinne in Deutschland.
Genau,
ne?
Und das fehlt einfach, das fehlt so ein, wie so ein Präzedenzfall, der einem klar, der den Tätern klar macht, so kann es, so geht's halt nicht weiter. Und es gibt auch in Deutschland nicht genug Unterstützung für Betroffene, wie du meintest. Es gibt keine Stiftungen, keine Vereine, die zum Beispiel auch Anwaltskosten übernehmen. Es gibt teilweise Leute, die, die auf, also so Funds ein, so auf GoFundMe oder PayPal oder so Sachen einrichten, wo sie so Anwaltskosten abzahlen müssen. Und also die Täter sind einfach zu mächtig und die Betroffenen einfach zu
unter-supported. Also,
ja, oder auch einfach viel zu gefährdet.
Mhm.
Finanziell und psychisch und physisch und alles. Und ich finde, das ist in Deutschland einfach ja noch nicht durch MeToo weit genug gegangen.
Mhm. Auf jeden Fall. Also wir haben auf jeden Fall von institutioneller Seite aus, ist das längst noch nicht gebackt genug. Und auch von unseren Denkmustern, also schon alleine, ne, wir müssen ja nicht mit Kommentaren jetzt noch anfangen, aber man merkt natürlich schon, dass bei vielen Menschen einfach noch nicht, viele Menschen noch nicht verstanden haben, worum es bei MeToo eigentlich nochmal genau geht. Aber was ich irgendwie, also ich war kurz auch so ein bisschen zynisch und dachte mir so, ja, fuck, was soll denn das jetzt hier eigentlich? Wieso bringt MeToo keine, also natürlich bringt MeToo viele, aber wieso bringt MeToo keine Ergebnisse auf Papier? So, warum haben wir immer noch so viele Menschen, die ihre Macht missbrauchen? Aber ich dachte mir dann irgendwie auch nochmal so, das dauert ja auch einfach irre Zeit. MeToo konsequent nach Ende, zu Ende gedacht, ist eine komplette Neustrukturierung unserer Gesellschaft und unserer patriarchalen Gesellschaft. Das heißt also, Denkmuster und Institutionen müssen sich halt komplett ändern. Das ist einfach auch, das wird nicht in 5 bis 6 Jahren passieren, leider.
Ja.
Also muss man eben, was das angeht, leider noch irgendwie geduldig sein. Das liegt aber, wie du schon auch ganz richtig gesagt hast, natürlich nicht an MeToo, sondern es passiert noch nicht genug als Reaktion auf MeToo und uns fehlt vielleicht auch noch dieser Präzedenzfall. Aber ich fand es irgendwie ganz schön, mich nochmal so an diese Grundabsicht von Tarana Burke, also von der Begründerin von MeToo, daran zu erinnern. Und da geht es ja erstmal um diesen empathischen Austausch der Betroffenen miteinander. Und ich finde, da ist schon echt richtig viel jetzt mittlerweile passiert, dass wir auf jeden Fall mehr Vernetzungsstellen haben für Betroffene, dass wir einfach, also ich denke mir so, wie wichtig sind diese Spiegelrecherchen jetzt auch vor allem, oder Recherchen generell, journalistischen Recherchen, auch von der New York Times oder so zum Beispiel, aber da ist ja jetzt auch vor allem in den letzten Monaten ja auch sehr, sehr viel zu passiert.
Es ist ein Kampf, der auf jeden Fall weiter gekämpft werden muss.
Aber ich habe auch schon den Eindruck, dass dieser Umgang mit sexualisierter Gewalt schon anders, also immer mehr ankommt in der Mitte unserer Gesellschaft, eben durch solche Recherchen, durch solche Diskussionen. Dadurch, dass es jetzt auch immer mehr Männer im Showbiz halt auch trifft, genau, die man, zu denen man Bezug hat, die man irgendwie kennt. Und dass jetzt auch immer mehr Leute auch aus dem Biss dann diese Vorwürfe dann auch bestätigen. Also ich habe schon das Gefühl, dass das schon ein neues Bewusstsein einfach gerade geschaffen wird durch MeToo. Ja, das stimmt
auf jeden Fall. Deswegen will ich auch die ganzen Spiegel-Reportagen oder auch zum Beispiel den Podcast euch auf jeden Fall nochmal ans Herz legen. Lest da rein, hört da rein. Es sind so krasse Recherchen. Die Leute haben so krasse Arbeit geleistet. Und deswegen verlinken wir sie euch auch gerne in den Shownotes. Diskutiert und schreibt uns auch immer gerne auf Instagram, wenn ihr irgendwas hinzuzufügen habt.
Ja, also genau. Vielleicht findet ihr, dass MeToo schon mega, mega erfolgreich war zum Beispiel oder sowas. Das würde mich natürlich oder würde uns auch sehr interessieren.
Und folgt uns auf Femsplaining auf Instagram. Da wollen wir euch jetzt,
da wird auch noch was passieren wieder.
Auf den neuesten Stand halten. Es wird etwas passieren und ja, wir freuen uns auf die nächste Zeit und die nächsten Themen. Hört rein.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.